Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Martina Schneiberger. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Tschechien hat endlich einen Kinderombudsmann. Es ist der frühere Vormundschaftsrichter Martin Benesch. Der deutsche Politikwissenschaftler Carlo Masala nahm an einer Diskussion in der Prager Václav Havel Bibliothek teil. Dabei wurde die tschechische Übersetzung seines Buchs »Wenn Russland gewinnt« vorgestellt. Pavel Tigrid war einer der bekanntesten tschechischen Exilanten. Seit etwa einem halben Jahr erinnert ein Stolperstein in Prag an ihn. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Die Regierungen Tschechiens und der Slowakei treffen sich am Dienstag nach 3 Jahren zu einer gemeinsamen Sitzung. Die letzten Regierungskonsultationen hatten im März 2023 stattgefunden. Ein Jahr später wurden sie von der damaligen Regierung von Petr Fiala aufgrund unterschiedlicher Ansichten zu außenpolitischen Themen abgebrochen. Die Kabinettsmitglieder kamen nun auf Schloss Nová Horka im Mährisch-Schlesischen Kreis zusammen. Ihre Ankunft wurde von einer Protestkundgebung begleitet, die die Ostorientierung der Slowakei kritisierte. Die Ministerpräsidenten der beiden Länder Andrej Babiš und Robert Fico wollen eine Absichtserklärung zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen ihren Regierungen unterzeichnen. Sie sollen außerdem über die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, die Verkehrsinfrastruktur und die Energiesicherheit sprechen. Zu dem Brandanschlag auf das russische Kulturzentrum in Prag, der in der vergangenen Woche verübt wurde, hat sich ein Ausländer bekannt. Dies teilte die tschechische Polizei am Dienstag mit. Der Täter sei festgenommen worden, hieß es. Laut Polizeiangaben sagte er, er habe den Anschlag seit dem Sommer 2025 geplant und vorbereitet. Am vergangenen Donnerstag warf der Täter mehrere Brandsätze auf das sogenannte russische Haus in Prag. Der Anschlag wurde von Innenminister Lubomír Metnar sowie dem tschechischen Außenministerium verurteilt. Das Letztgenannte gab am Dienstag bekannt, eine offizielle Anfrage Russlands zur Verstärkung des Schutzes seiner Vertretungen hierzulande erhalten zu haben. Die Bürgermeisterpartei STAN nominiert die Abgeordnete Barbora Urbanová für das Amt der stellvertretenden Abgeordnetenhausvorsitzenden. Dies gab die Partei am Montag bekannt. Parteichef Vít Rakušan verzichtete auf seine Kandidatur, nachdem er auch im 4. Wahlgang nicht zum stellvertretenden Abgeordnetenhauspräsidenten gewählt worden war. Laut STAN verfügt Urbanová über Erfahrung und kann über das gesamte politische Spektrum hinweg agieren. Man erwarte, dass sich die Mitglieder der Regierungsmehrheit an die politischen Vereinbarungen halten und die Nominierung bei den Wahlen zur Besetzung der Führung der Abgeordnetenkammer bestätigen würden, hieß es in einer Erklärung. Die tschechische Wirtschaft ist 2025 um 2,6% gewachsen. Dies gab das tschechische Statistikamt am Dienstag bekannt und bestätigte somit seine vorläufige Schätzung vom Anfang März. Das Wachstum der tschechischen Wirtschaft im vergangenen Jahr war das stärkste seit 2022. Im Vergleich zu 2024 hat sich die BIP-Wachstumsrate mehr als verdoppelt. Das BIP wächst seit 5 Jahren in Folge. Zuletzt ging es 2020 zurück. Die Tschechische Republik hat 2025 insgesamt über 10.900.000 Einwohner gezählt, 6.300 mehr als im Vorjahr. Dies teilte das Statistikamt am Dienstag mit. Demzufolge verzeichnet die Bevölkerung Tschechien seit 2014 ununterbrochen einen Bevölkerungszuwachs, der jedoch in den letzten 7 Jahren ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen ist. Im vergangenen Jahr wurden 77.600 Kinder geboren. Das sind 6.700 weniger als im Vorjahr. Die Geburtenrate sank damit das 4. Jahr in Folge und erreichte den niedrigsten Wert in der Geschichte der statistischen Erhebungen seit 1785. Die Sterbezahl lag bei 113.300 Menschen. Das waren 1.100 mehr als im Vorjahr. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es im böhmischen Landesteil leicht bewölkt, in mehreren Schlesien bedeckt. Vereinzelt gibt es Regenschauer, in Höhenlagen ab 900 Metern Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad.
Danke, Margareta, für die Nachrichten. Tschechien hat endlich einen Kinderombudsmann. Damit ist es eines der letzten Länder in der Europäischen Union, das eine solche Vertrauensperson berufen hat. Das Amt übernimmt der frühere Vormundschaftsrichter Martin Beneš. Tilianzer stellt ihn und seine Vorhaben vor.
Seit Dienstag ist Martin Beneš der erste Kinderombudsmann in Tschechien. Am Vormittag legte er seinen Eid in die Hände von Tomio Okamura, dem Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses. Zuvor war Beneš 10 Jahre lang Vormundschaftsrichter in der nordböhmischen Stadt Most. Das dortige Bezirksgericht gilt als eines der fortschrittlichsten in Tschechien bei Verfahren zu Scheidung und Sorgerecht. Martin Beneš kennt sich also aus mit den Problemen von Kindern in Notsituationen und getrennten Familien. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks nannte der Ombudsmann seine wichtigsten Vorhaben im Amt.
An vorderster Stelle liegen Fragen der seelischen Gesundheit von Kindern. Weiter ist es der Bereich Bildung. Und ich selbst habe mir zudem auch Fragen des sozialrechtlichen Schutzes vorgenommen. Um diese Themen will ich mich vorrangig kümmern. Hinzu kommt sicher noch die Frage der Sicherheit im digitalen Raum.
Gegenüber der Presseagentur CTK sagte Beneš vor der Aufnahme seines Amtes allerdings, dass er kein Anhänger allgemeiner Verbote sei und das auch nicht beim Zugang zu Social Media für Kinder. Dabei erwägt die tschechische Regierung laut den Worten von Premier Andrej Babiš ein Social-Media-Verbot für Heranwachsende bis 15 Jahre nach dem Vorbild Australiens oder Frankreichs. Bevor Martin Beneš zum Kinderombudsmann berufen wurde, war viele Jahre lang in Tschechien darüber diskutiert worden, ob eine solche Funktion überhaupt gebraucht werde. Dann wurde im Juli vergangenen Jahres erst einmal Alexander Schorm, der Stellvertreter des regulären Ombudsmannes, mit der Aufgabe betraut. In nur einem halben Jahr erhielt er weit über 700 Eingaben und die Hälfte davon kam direkt von Kindern und Jugendlichen. Deswegen betont Beneš.
Als eine der wichtigsten Aufgaben erscheint mir, mit den Kindern zu reden. Aus allen Umfragen und Untersuchungen geht hervor, dass die Kinder das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Aus meiner Sicht wurde gerade deswegen das Amt des Kinderombudsmannes geschaffen. Ich möchte so häufig wie möglich in Schulen sein und in Einrichtungen wie zum Beispiel Kinderheimen.
Dabei gehe es ihm auch darum, überhaupt das Amt der Kinderombudsperson bekannt zu machen, fügt Beneš hinzu. Alexander Schorm hat in dem knappen Dreivierteljahr als Vorläufer des Kinderombudsmannes bereits einige Einblicke erhalten und erkennt die Schwächen im System zum Schutz von Heranwachsenden.
In Zukunft ist es unerlässlich, Maßnahmen zu ergreifen, die die Interessen von Kindern in Konflikten der Eltern wirksam schützen. Dies ist ein sehr empfindlicher Bereich, zu dem in einigen zugespitzten Fällen weitere negative Faktoren hinzukommen können.
Martin Beneš ist vor gut 3 Wochen vom Abgeordnetenhaus zum Kinderombudsmann gewählt worden. Nominiert worden war er von Staatspräsident Peter Pavel und vom Senat. In der geheimen Wahl setzte er sich gegen die Vorsitzende des Regierungsausschusses für Kinderrechte Eva Petrova sowie den Juristen und ehemaligen Justizminister Michael Šalomón durch.
Tilianze war das mit einem Bericht über den neuen Kinderombudsmann. Das Buch »Wenn Russland gewinnt, ein Szenario« von Carlo Masala ist letztes Jahr in Deutschland zum Bestseller geworden. Ende 2025 erschien das Buch des deutschen Politikwissenschaftlers und Hochschulprofessors auch in tschechischer Übersetzung. Am Montagabend fand in der Prager Václav Havel Bibliothek eine Diskussion mit Carlo Masala statt. Die Veranstaltung weckte großes Interesse, der Saal platzte aus allen Nähten. Zusammen mit Professor Masala auf dem Podium diskutierte der tschechische Filmregisseur Václav Marhol. Das Thema war Masalas jüngster Bestseller, in dem er ein Szenario konstruiert, das Russland die Bereitschaft der NATO mit dem Überfall auf die estnische Stadt Narva testet. Und wie der Titel andeutet, gewinnt Russland in diesem Fall. Im Fokus der Debatte stand außer dem erfolgreichen Buch auch die gegenwärtige Lage in der Ukraine und die Bereitschaft der anderen Länder, sie zu unterstützen, sowie die Frage, wie das Regime in Russland weiter vorgehen könnte. Nach der Debatte entstand das folgende kurze Gespräch mit Professor Masala.
Herr Professor, Sie haben das Buch noch geschrieben, bevor Trump zum Präsident gewählt wurde. Die Lage hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Würden Sie das heutzutage anders schreiben?
Nein, ich würde es letzten Endes genauso schreiben. Das, was sich jetzt geändert hat, ist sozusagen, dass Trump die Ukraine zur Kapitulation zwingt. Das ist neu. Aber in meinem Buch kapituliert sie ja, jetzt halt nur sozusagen mit erheblichem amerikanischen Druck. Aber deswegen würde ich es nicht anders schreiben.
Sehen Sie nicht, dass Westeuropa ein bisschen naiv war jahrelang in der Beziehung zu Russland?
Natürlich, klar. Also war 30 Jahre lang waren wir naiv in der Beziehung zu Russland, weil wir verkannt haben, dass Russland eine neoimperiale Agenda hat, die die Russen uns auch erzählt haben. Wir haben es aber nicht geglaubt. Also von daher natürlich war die Politik Westeuropas durch Naivität gekennzeichnet.
Wollen Sie eine Möglichkeit, irgendwie diesen Einfluss der verschiedenen Fake News, wie könnte man das einschränken?
Ich glaube, einschränken kann man das nicht. Man kann dem nur schneller begegnen. Also es geht darum, sozusagen um Geschwindigkeit, um diese Fake News richtigzustellen, um sozusagen Bürger und Bürgerinnen aufzuklären. Einschränken kann man es nicht, weil letzten Endes Fake News wird immer seinen Weg finden. Aber es geht um schnellere Reaktionsmöglichkeiten und schnellere Reaktionen darauf.
Leider auch in unserem Land ist heutzutage eine populistische Regierung seit ein paar Monaten, die gegenüber der Ukraine nicht gerade sehr entgegenkommend zu sein scheint. Sind Sie das aus einer Gefahr, wieder ein Land in Mitteleuropa mit einem solchen Kapitel?
Jedes Land, das Regierungen hat, in denen prorussische Kräfte drin sind, ist eine Gefahr für Europa. Also das geht nicht nur um sozusagen Zentraleuropa. Es ist egal, wo diese prorussischen Kräfte sind. Dadurch, dass die Europäische Union auf Einstimmigkeit aufgebaut ist, ist jedes Land, das prorussische Kräfte in der Regierung hat, ein Problem und eine Gefahr für Europa und die NATO.
Wir wissen, wie Ihr Buch endet. Aber sehen Sie doch eine Hoffnung für die nächsten, sagen wir, Monate, Jahre?
Die Hoffnung besteht darin, dass Gesellschaften erkennen, dass Demokratie verteidigt werden muss. So, wenn sie das nicht erkennen, dann sehe ich wenig positiven Ausgang. Aber wenn Gesellschaften das erkennen, dann glaube ich schon, dass wir eine realistische Chance haben, Russland einzudämmen.
Arbeiten Sie an einem weiteren Buch vielleicht?
Ja, ich arbeite an einem weiteren Buch, dazu kann ich aber momentan nichts sagen.
Und das wird wann erscheinen?
27.
Die Leser können sich also als das nächste Buch von Karl Masala 2027 freuen. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Pavel Tigrit war einer der bekanntesten tschechischen Exilanten. Obwohl er das Land 1948 sofort verließ, als die kommunistische Partei an die Macht kam, blieb Tigrits Name in der CSSR präsent. Für viele Menschen war er ein wichtiger Kritiker und Impulsgeber aus dem Ausland, für das Regime jedoch ein Staatsfeind, der in Abwesenheit zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Eine erste Exilerfahrung hatte Tigrit allerdings schon während des Zweiten Weltkriegs machen müssen. Und an diese Flucht vor den deutschen Nationalsozialisten erinnert seit gut einem halben Jahr ein Stolperstein in Prag. Bei der Verlegung waren alle drei Kinder von Pavel Tigrit anwesend. Und Daniela Honigmann hat damals ihre und weitere Stimmen eingefangen. Sie hören eine Wiederholung vom September vergangenen Jahres. Thank you.
Kurzimska 5. An dieser Adresse im Prager Stadtteil Vinohrady liegt seit Mittwoch vergangener Woche ein Stolperstein. Er trägt den Namen Pavel Tigrit und laut František Baňaj vom tschechischen Stolpersteinverein ist es das 899. Denkmal dieser Art, das in Prag je verlegt wurde. Initiator und Geldgeber ist diesmal der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds und die Co-Vorsitzende Petra Ernstberger sagte gegenüber Radio Prag International.
Es war der Grund, dass wir in diesem Jahr, das war ja ein Jahr des Erinnerns, 80 Jahre Kriegsende, auch ein Jahresthema hatten, nie wieder Krieg. Und das Erinnern für uns eine ganz wichtige Aufgabe ist, weil wir auch die Auszahlung an die Opfer des Krieges bereits organisiert hatten in früheren Jahren und außerdem auch die Zwangsarbeiterentschädigung in diesem Jahr 25 Jahre her ist. Und das alles hat uns dazu geführt zu sagen, wir möchten gerne auch einen Stolperstein legen lassen.
Dieser soll nun die Aufmerksamkeit der Vorbeigehenden in der Kurzimska Straße wecken. Direkt gegenüber liegt bereits ein Stolperstein, nämlich für die Journalistin und Kafka-Vertraute Milena Jesenska. Ihr mag der Jurastudent Pavel Tigrit öfter auf der Straße begegnet sein, bevor er 1939 ins Exil flüchtete, weil die Deutschen in Prag einmarschiert waren. Tigrits Kinder, Deborah, Katarzyna und Gregory, sind mit der Geschichte und der Muttersprache ihres Vaters aufgewachsen. Alle drei waren aus Frankreich zur Stolpersteinverlegung nach Prag angereist und hielten Ansprachen. Während der Messingquader in den Bürgersteig vor dem Haus Nummer 5 einbetoniert wurde, berichtete Deborah den Anwesenden.
Katarzyna, Gregory und ich haben erst heute erfahren, dass unser Vater hier vor dem Krieg gewohnt hat. Die Forscher konzentrieren sich ja immer darauf, was er in der Emigration gemacht hat und dann in Tschechien, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war. Aber diese Adresse, an der er als Student lebte, kannten wir bisher nicht. Es war uns immer ein Rätsel, wie er und sein bester Freund Pepik Schwarz als so junge Menschen diesen Mut hatten und nach der Invasion der deutschen Truppen 1939 erkannten, dass die Lage nicht gut sei für zwei jüdische Jungs und dass sie sich auf ein Motorrad setzten und über Deutschland nach London fuhren.
Die Flucht in das lebensrettende Exil habe jedoch auch bedeutet, den Rest der Familie zurückzulassen, fügte Deborah hinzu. Dass die meisten Angehörigen einschließlich seiner Mutter in Konzentrationslagern umkamen, habe in Pavel Tigrit eine tiefe Wunde hinterlassen. Die Flucht vor den deutschen Nationalsozialisten sollte zudem nicht die einzige Exilerfahrung bleiben, die er machen musste. Gefragt nach der Bedeutung des Stolpersteins für sie und ihre Familie, sagte Tochter Katarzyna im Interview.
Das ist eine schwere Frage und eine ganz einfache zugleich. Der Stein ist sehr wichtig, denn es geht um unsere Wurzeln und unsere Eltern. Das alles ist sehr bewegend und es ist wichtig für uns hier zu sein. Zugleich bedeutet der Stolperstein, dass es die Erinnerung an dieser Stelle nun immer geben wird. Und die Tatsache, dass dies auch andere Leute interessiert, ist fantastisch.
It's very fantastic.
Deborah, Katarzyna und Gregory wurden in den USA geboren und alle drei leben in Frankreich. Diese Stationen beschreiben die weitere Exilgeschichte von Pavel Tigrit. Nach der Rückkehr in die Heimat 1945 konnte er keine 3 Jahre lang in der Tschechoslowakei bleiben. Als Journalist, Intellektueller und Demokrat sah er bei der Machtübernahme der Kommunistischen Partei 1948 keine andere Möglichkeit, als erneut ins Ausland zu gehen. Inzwischen verheiratet, lebte er mit seiner Ehefrau Ivana kurze Zeit in München und war am Aufbau von Radio Free Europe beteiligt. In den USA war Tigrit dann Mitbegründer der Vierteljahreszeitschrift Svědectví, die von tschechischen Exilanten betrieben und in die GSSR geschmuggelt wurde. Tochter Katarzyna beschreibt diese Tätigkeit ihres Vaters als Möglichkeit, zu jenen Menschen Kontakt zu halten, die auf der anderen Seite haben bleiben müssen.
It's not easy because it's like if you leave the people, you live.
Es war nicht leicht, all die Menschen in der schwierigen Lage zurückzulassen und selbst draußen zu sein. Das war der Preis für die Freiheit und dafür, nicht mehr in diesem ekelhaften Regime zu leben, in dem man sich nicht bewegen, nicht denken und nicht schreiben konnte. Ich habe es immer so verstanden, dass das Leben meiner Eltern in Frankreich und davor in Deutschland und den Vereinigten Staaten dazu da war, für die Menschen in der Tschechoslowakei zu sprechen. Und auch, um ihnen etwas zurückzugeben und dabei zu helfen, selbstständig zu denken und dafür zu kämpfen, dass das Regime eines Tages endet.
Etwas drastischer drückte es Jiří Suchý aus, Mitbegründer des Prager Theaters Semaphor, sowie erst Leser und dann Freund von Pavel Tigrit. Der Exilant sei ein Dorn im Auge des tschechoslowakischen Regimes gewesen, lässt Suchý in einer schriftlichen Botschaft bei der Stolperstein-Verlegung mitteilen und verweist damit auf die unermüdlichen publizistischen Tätigkeiten des gebürtigen Pragers. Zusammen mit der Redaktion von Svědectví siedelten die Tigrits Mitte der 60er Jahre dann nach Paris über. Erst mit der Wende kehrten Pavel und Ivana in die alte Heimat zurück. Daran erinnerte der Diplomat und spätere tschechische Botschafter in Berlin, Tomáš Kafka, bei der Zeremonie vergangene Woche.
Když Pavel Tigrit vlastně přijel už koncem roku.
Als Pavel Tigrit und seine Frau im Übergang von 1989 zu 1990 das erste Mal wieder nach Prag kamen, war das für viele von uns der Beweis, dass die Samtene Revolution erfolgreich und nicht mehr umkehrbar war. Die Rückkehr des von uns am meisten verehrten Exilanten und aus Sicht der kommunistischen Ideologie des am meisten Verfluchten war für uns eine wunderbare Nacht.
Und Tigrits Tochter Katarzyna beschreibt im Interview dieses Erlebnis ihrer Eltern wie folgt.
Sie hatten nicht daran geglaubt, dass dies eines Tages noch passieren würde. Darum war es einfach toll. Sie zogen wirklich zurück nach Prag und wir wussten nicht, ob sie wieder nach Frankreich zurückkommen würden. Wir haben sie hier auch besucht. Es war also ein echtes Wunder und eine große Freude.
Pavel Tigrit sollte später nach Frankreich zurückkehren. Er starb 2003 auch in dem Land. Zuvor war er in Tschechien jedoch als enger Mitarbeiter des Nachwendepräsidenten Václav Havel tätig, sowie von 1994 bis 1996 auch Kulturminister unter Premier Václav Klaus. Vor allem aber engagierte sich der Rückkehrer in dieser Zeit für die tschechisch-deutschen Beziehungen. In einem Interview für das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen berichtete Tigrit, er habe dies zunächst abgelehnt, da er sich angesichts seiner Familiengeschichte für dieses Thema nicht geeignet fühlte. Havel habe ihn jedoch mit den Worten überredet, dass es sonst doch niemand machen wolle. Und so übernahm Tigrit 1998 den Vorsitz des neu gegründeten deutsch-tschechischen Gesprächsforums. Petra Ernstberger betont, dass er gerade deshalb nun mit dem Stolperstein geehrt werde.
Da ist uns wirklich Pavel Tigrit eingefallen, weil er derjenige war, der von Anfang an versucht hat, für Deutschland ein gutes Wort einzusetzen, auch gegen den Widerstand innerhalb der tschechischen Gesellschaft, also kurz nach dem Krieg. Da ist ja eher noch Wut gekommen und der Zorn über die Massaker, die passiert sind während der Nazizeit. Und er hat auch die deutsch-tschechische Verständigung bei Václav Havel beratend tätig und er hat sein Leben wirklich auch beim Radio gesehen, dass er diese deutsch-tschechische Verständigung und damit die europäische Verständigung, also er hat viel weiter gedacht als nur bilateral, ja, nach vorne zu bringen versucht hat.
So wie Petra Ernstberger heute war Tomáš Kafka Ende der 90er Jahre Vorsitzender des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. In dieser Funktion hielt er auch engen Kontakt mit Pavel Tigrit. Für diesen sei es nach der langen Zeit als Exilpublizist anstrengend gewesen, auf einmal mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten, blickte Kafka zurück.
Ich muss sagen, dass Tigrit immer freundlich und offen war, obwohl er auch klar sagen konnte, was er denkt. Wenn ich es zusammenfassen soll, dann hat er uns nicht nur beigebracht, uns selbst zu artikulieren, sondern auch anderen zuzuhören und den demokratischen Kurs zu mögen. Wir sollten den Respekt zu anderen lernen und die Freude daran, dass wir das nun tatsächlich so praktizieren können.
Heute sei es nicht immer einfach, anderen zuzuhören und sich dabei nicht aufzuregen, fügte der langjährige Diplomat hinzu. Er rief die Anwesenden bei der Stolperstein-Verlegung auf, es im Andenken an Pavel Tigrit dennoch zu versuchen und die Verschiedenheit der Menschen auszuhalten. Denn, so Kafka, die Zeiten würden wohl nicht einfacher und gerade Tigrits Leben sei ein Lehrstück in der Bewältigung von schwierigen Epochen. Davon zeugt auch das Lebensmotto von Pavel Tigrit, mit dem der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds die Stolperstein-Verlegung überschrieben hatte. Petra Ernstberger.
Sein Motto war, man kann immer etwas tun. Viele ziehen sich heute zurück und sagen, da kann ich überhaupt nichts machen. Doch, jeder kann an seiner Stelle eine Kleinigkeit machen. Und man muss bloß die Augen offen halten, wo man etwas machen kann. Und die Verlegung eines Stolpersteins ist eben auch ein Zeichen, dass man etwas machen kann. Und ich würde gern alle auffordern, in Deutschland wie Tschechien, sich wirklich das zum Motto zu machen, damit wir alle wieder die Spaltung der Gesellschaft überwinden und wieder enger zusammenstehen.
Daniela Rudigmann war das mit einem Bericht über einen der bedeutendsten tschechischen Exilanten, Pavel Tigrit, an den er seit einem halben Jahr ein Stolperstein in Prag erinnert. Sie hörten eine Wiederholung vom September des vergangenen Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.